Was, so werden Sie sich fragen, hat denn das Herzensgebet mit dem Vater Unser zu tun? Nun, Punkt 1 ist das Vater Unser kein Gebet, obwohl wir es beten. Es ist eine Lebensanweisung für das ganze Leben. Dein Name werde geheiligt. Und wie heiligt man den Namen Gottes? Durch unser Tun. Wenn wir aber streng und ernst und würdig das Vater Unser beten und anschließend es nicht tun, dann gilt dieses Vater Unser überhaupt nicht. Ich lese Ihnen das mal vor. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten, natürlich in der Öffentlichkeit. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir dann vergelten, aber öffentlich. Sie müssen eins wissen, dieses Kämmerlein ist das Herzenskämmerlein. Und im Herzenskämmerlein, da betet man normalerweise schweigend. Und schon sind wir beim Herzensgebet. Auch sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden es tun, denn diese meinen, je mehr sie Worte benutzen und je länger sie beten, umso mehr werden sie erhört. Stellt euch ihnen bitte nicht gleich, denn jetzt hören Sie bitte gut zu, euer Vater weiß doch längst, was ihr wollt. Und jetzt hören Sie noch einmal zu. Unser Vater in dem Himmel. Mir hat mal jemand gesagt, Gott ist doch überall. Da habe ich gesagt, dann beten Sie bitte nie wieder das Vater Unser. Denn das hat Jesus uns klar gesagt, der Vater existiert nur im Himmel. Dann, dein Name werde geheiligt. Und schon haben wir die Lebensanweisung, die dieses Gebet ist. Dein Reich soll kommen. Und was ist? Das tut Buße, das Himmelreich ist nah und es ist immer noch auf dem gleichen Fleck stehen geblieben. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel und wir entscheiden doch selbst darüber, was wir tun, wie wir es tun, wann wir es tun und auch, ob wir es tun. Das Problem ist, wir verstehen die Worte der Bibel nicht, denn die Worte der Bibel sind göttliche Worte und damit mystische Worte. Jesus hat es nicht nur einmal gesagt, aber einmal überdeutlich. Er sprach vom Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann hören Sie mal, was er gesagt hat zu seinen Jüngern. Wie? Versteht ihr denn nicht? Also ich sage mal, immer noch nicht, obwohl wir schon ein, ja sogar fast zwei Jahre unterwegs und zusammen sind. Versteht ihr denn nicht, was ich euch sage? Ich sage euch vom Brot. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Glaubt ihr das wirklich? Ich habe das etwas verklausuliert vorgelesen. Jetzt lese ich es mal wortwörtlich vor, dann hören Sie, was er sagt. Wie, versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht sage vom Brot? Der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer ist ein festgefügtes Wortgebilde, Glaubensgebilde, aus dem man nicht mehr hinaus kann. Und deswegen hat er ja auch später mal Folgendes auch gesagt. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen etwas sage, aber ihr würdet mir auch nicht glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen überhaupt sagen würde. Er hat es also gar nicht getan. Und trotzdem hat er es getan, aber nicht in den Evangelien. Hören Sie bitte hin, was da steht. In der Apostelgeschichte. Er erzeigte sich ihnen nach seinem Leiden als lebendig und durch mancherlei Erweisungen und ließ sich unter ihnen sehen, 40 Tage lang sehen, hören Sie bitte zu, 40 Tage lang, und redete ihnen mit ihnen vom Reich Gottes. Hat er dann die Worte nochmal wiederholt, die er damals gesagt hatte? Nein, das sind genau die Worte, die Gott der Vater auf dem Berg der Verklärung dann angedeutet hat, hört auf meinen Sohn. Und dort hat er dann diese Worte geredet. Und das waren Menschen, die tatsächlich wiedergeboren waren, die tatsächlich Buße getan hatten, die tatsächlich das Herzensgebet gebetet haben, die Zungenrede kannten, die in der Nachfolge waren. Menschen, die Apostel, Jünger, Prediger, Propheten waren. Doch wir haben im Laufe von Jahrtausenden dann daraus ein festgeschriebenes Gesetz in der Bibel wieder gemacht und schon sind die Propheten Mangelware geworden. Das Problem ist, er will Wohnung bei uns machen. Das aber kann er doch nur, wenn die Wohnung gereinigt ist. Überlegen Sie mal, er hat doch erzählt, dass ein Mann zu seinem Nachbarn ging. Mein Freund ist heute um Mitternacht gekommen. Überlegen Sie mal, um Mitternacht, da habe ich doch schon von gesprochen. Ihr wisst ja nicht, wann ich komme. Und da war auch um Mitternacht dabei. Und ich habe für ihn nichts zu essen. Also ich habe nie an ihn gedacht, nichts vorbereitet. Kannst du mir nun was geben, damit ich meinen Freund bewirte? Müssen Sie mal vorstellen. Weil ich verschlafen habe, gepennt habe, nichts getan habe, gehe ich hin und wecke meinen Nachbarn und seine Kinder und zerstöre eine vielleicht bereits gut funktionierende Freundschaft. Tja, geh in dein Kämmerlein. Meister Eckhart hat es so gesagt, der Urgrund der Seele, das ist das Kämmerlein. Und die Seele ist ein schwaches Gebilde und den Gedanken und Gefühlen hilflos ausgeliefert. Nur in der Zeit der Stille, im Herzensgebet, wo der wahre Mensch losgelöst ist von dem Ego des alten Adam in uns, da kriegt die Seele Kraft, Freiheit und kann endlich den Hilferuf zu Gott ausrichten, sich nach ihm ausstrecken und dann das Wort aus dem Hohelied sprechen. Hast du nicht den gesehen, den meine Seele liebt? Sie sehen also, da ist vieles, was wir verstehen sollten. Ich möchte Ihnen deswegen noch eine kleine Ergänzung an die Hand geben. Wir kennen doch göttlich, menschlich und wir kennen auch satanisch. Jesus kennt nur göttlich und menschlich. Warum? Weil er mal klar und unmissverständlich Folgendes gesagt hat. Weiche von mir, Satan. Und warum sollte der Satan von ihm endlich mal weichen, um ihm etwas mehr Zeit zu geben? Du denkst menschlich. Wieso soll der Mensch menschlich und satanisch denken? Es gibt keine zwei Gruppen. Es gibt nur menschlich. Denn der Mensch kann froh sein, glücklich sein, Gutes tun, traurig sein, unglücklich sein, Böses tun. Der Mensch kann andere Menschen töten, verleugnen, verleumden. Er kann andere verraten. Denken wir an Judas. Mit anderen Worten, das menschliche Denken ist menschlich und damit von Grund auf satanisch. Denn auch der Satan hat Freude. Auch der Satan ist entsetzt, auch der Satan hat Angst, auch der Satan ist machtbewusst. Auch, verstehen Sie, alles das, was den Menschen ausmacht, ist auch der Satan. Sie verstehen, was ich damit versuche zu sagen. Das Problem in dieser ganzen Sache ist aber noch viel weiter gehend. Wenn wir das erkennen, dann wissen wir doch, wer hat uns denn erzogen zu dem Denken, das wir heute denken, zu dem Reden, das wir heute reden und zu dem Handeln, wie wir heute handeln. Von Kindheit an, andere Menschen, die genauso sind. Unser Gefühl, das den Gedanken Macht geben will, aber unter den Fittichen des Gefühles und die Gedanken wollen das absolute Sagen über ihren Menschen haben, weil sie der Sklaventreiber sind und der Mensch der Sklave. Und so wird die menschliche Seele von diesem Gefängnis eingefangen und kommt nie wieder daraus. Und in der Bibel steht ja, dass sogar vom Himmel jemand kommt und das ganze Gefängnis gefangen nimmt. Warum? Um dann mit Gewalt die Mauern und die Türen aufzubrechen, damit der Gefangene endlich frei wird. Ich bin doch gekommen, sagt Jesus, um die Gefangenen zu befreien. Aber wir tun alles, um das zu verhindern, weil wir natürlich, und das ist das Entscheidende, es immer besser wissen. Wir wissen gar nicht, dass wir genau das tun, was unsere Gedanken uns zwingen zu denken. So, haben wir dieses Thema auf die Schnelle einmal durch, aber da fehlt noch eine Kleinigkeit. Sie tun alles dieses jetzt hören, lesen, lernen, bevor Sie das Herzensgebet kennen. Wissen Sie, dass das der falsche Weg ist? Erst macht man unter Anleitung die Übung, dann tut man unter Anleitung lernen, die Bibel auf die richtige Weise zu lesen. Dann fängt man an, sein Leben zu betrachten und dann erkennt man, das, was in der Bibel steht, ist doch das, was in meinem Leben geschieht. Und plötzlich passt alles übereinander. Und dann sagt Jesus ja auch am Schluss, irgendwann werdet ihr dann erkennen, dass ich es bin. Und wissen Sie, was Jesus zu Petrus gesagt hat, davon wissen Sie wahrscheinlich nicht eine einzige Zeile. Hören Sie mal genau hin, was er zu diesem Petrus gesagt hat. Und wenn du dich dann eines Tages bekehrst, dann gehe hin und stärke deine Brüder. Und auch Jesus hatte Depressionen. Ach, ich komme noch zu dem Thema, deswegen lasse ich es hier aus. Ich möchte Sie nur vor Illusionen mal warnen. Wir haben Jesus auf einen hohen Thron gesetzt, auf den göttlichen Königsthron. Und was hat Jesus in Jerusalem getan, als die das auch mit ihm machen wollten? Er ist auf einem Esel hineingeritten und hat sich dann zum Abendmahl mit seinen Jüngern versteckt gehalten. Er wollte auf keinen Fall auf den Thron, er wollte auf keinen Fall mehr sein als das, was er ist. Ein Diener, hat er gesagt, bin ich doch unter euch gewesen. Und wenn ihr auch das alles wollt, dann müsst auch ihr mir nachfolgen und ein Diener von allen werden. Denn der Größte im Himmelreich ist der, der ein Diener von allen ist. Danke.